Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Doppelpunkt.
Wenn man bewusstlos wird, dann ist das eine natürliche Reaktion vom Körper. Zum Beispiel nach einem Unfall, wenn das Hirn verletzt ist. Der Körper geht bei all seinen Funktionen aufs Minimum runter und schützt sich damit. Bewusstlos sein, dem sagt man auch im Koma sein. Ein Koma kann ein paar Sekunden, Minuten oder auch ein paar Tage dauern. Es gibt aber auch Leute, die im sogenannten Wachkoma ein paar Jahre oder für immer drin sind. Warum passiert das? Was sieht, denkt und spürt ein Koma-Patient, der einem anschaut und gleich nichts sagt? Was weiss die Wissenschaft darüber? Und was macht Medizin bei einem Koma? Der Doppelpunkt zeigt, was man heute häufig weiss. Ein Betroffener und seine Frau erzählen vom Koma und von Hirnverletzung. Ein Arzt geht auf die Suche nach einem Bewusstsein ohne Bewusstsein und wir machen den Besuch in der grössten Wachkoma-Rehabilitationsstation in der Schweiz. Das ist ein Doppelpunkt von Jürg Oeninger.
Zeit ist Geld, sagt man. Aber Zeit haben, genug Zeit haben, das ist Gold wert. Es ist fast auf den Tag vor 10 Jahren gewesen. Vielleicht schönes Wetter, vielleicht sogar recht warm. Auf jeden Fall sind die 3 Kollegen auf einer TÜV-Tour gewesen. Mit schweren TÜV. Einer davon, der Rudi Eberhardt. Und dann ist der Unfall passiert.
Ja, also ein Unfall ist ein bisschen viel gesagt, weil wir sind eben das dritte hoch mit 2 Arbeitskollegen in der französischen Alpen auf einer TÜV-Tour gewesen, wochenlang, und sind dann am Samstag am Pastor und abgefahren am Samstagmorgen. Und dann muss ich nachher eine Spitzkehre mit etwa rund 40 sagen, Kollegen, ich muss eine Spitzkehre rausgefahren. Auf einer Gerade habe ich eine Vollbremsung gemacht, muss dann aber rückwärts vom TÜV runtergehauen sein und der TÜV ist allein weitergerollt ohne mich und ist dann erst etwa 40 Meter weiter runter auf den Kollegen aufgefahren und dann sind beide TÜV umgehauen und dann hat der Kollege gemerkt, dass ich gar nicht mehr drauf hocke und ich bin auf der Strasse gelegen weiter oben. Der Kollege hat leicht angebremst, weil es hat Spaziergänge auf der rechten Seite und links ein Auto entgegengekommen. Wir hatten breite TÜV mit Koffer dran. Und ich muss irgendwie verschrocken sein. Ich habe eine Blockierspur gesetzt, aufgrund von der Geschwindigkeit, eine längere Blockierspur, muss ich praktisch gestanden sein. Und der TÜV ist aber nicht umgekehrt, der TÜV ist dann nachher weitergerollt und im gleichen Gang schneller geworden im Gefälle rein. Und ich bin auf der Strasse gelegen und bin bereits weg gewesen. Und ich habe dann gesehen, ich habe oben die obere Brustwirbel gebrochen. Der Therieschlag am Helm war hinten dran gewesen und die massivste Prellung am Hirn war auch hinten und durch den Aufschlag ist nachher das Hirn aufgeschwollen und hat zu wenig Platz gehabt im Schädelknochen und hat sich selbst verdrückt. Und das war die schlimmste Folge dann gewesen, oder?
Ein Rücken- und eine Hirnverletzung sind also die Folgen gewesen. Denn vor 10 Jahren war Rudi Eberhardt gerade 28 gewesen.
Das ist relativ zügig gegangen. Die sind als Franzosen, die haben absolut genial geschafft. Die sind dann gekommen mit dem Helikopter auch und haben mich ist auf Grenoble gebracht, in die Klinik Nummer 1 in Frankreich für Rückenverletzungen. Haben mich dann dort super behandelt, haben gesehen, dass ich eine Hirnschwellung habe, haben aber gesehen, dass die Hirnschwellung noch kurzzeitig ist, wieder zurückgegangen ist und haben dann das nicht müssen, den Schädel nicht müssen öffnen und haben den Rücken operiert und das ist absolut genial geschafft. Und dank dem optimalen Erstzugriff kann ich heute überhaupt noch laufen.
Der Rudi Eberhardt schafft heute in Teilzeit bei Fragile Suisse, der schweizerischen gemeinnützigen Vereinigung für Hirnverletzte. Vor 10 Jahren war er Kantonspolizist, aktiver Sänger im Jodlerclub, im Schützenverein, hat Laufsport gemacht und die älteste Tochter war gerade jährig. Seine Frau Lara ist ausgebildete Kindererzieherin, ist Hausfrau und Mutter und heute Schwimmlehrerin für Kinder in der Unter- und Mittelstufe. Die 3 Kinder von Rudi und Lara Eberhardt sind 6, 8 und 11.
Ich bin da diese Woche mit meiner Tochter und meiner Mutter in Erlach am Campieren gsi. Wir sind dort am selben Wochenende, am Samstag, dann heimgefahren und habe bei meinen Eltern übernachtet. Und dadurch hat mich die Kollegin nicht können erreichen. Sie haben am Samstag schon gewusst, dass es der Unfall war. Und bin dann am Sonntagmorgen heimgefahren mit meiner Tochter. Und dann hat vom Kollegen, der mit meinem Mann dabei war, die Frau mir dann angerufen und sie dann gehört hat, dass ich daheim bin, abgehängt das Telefon und ist persönlich vorbeigekommen und mir das dann mitteilen. Ja, sie ist vor der Tür gestanden und hat gesagt, es sei etwas mit dem Rudi passiert mit meinem Mann. Ich soll bitte absitzen. Und ich weiss noch genau, dass ich unbedingt nicht absitzen wollte. Ich habe dann gesagt, warum denn? Sagt sie, mal sitz ab, ich muss dir ein bisschen mehr erzählen. Und dann sind wir in die Stube und dann hat sie mir dann gesagt, dass sie wüsste, dass er vom TÜV runtergefallen ist und dass er vor allem eine Rückenverletzung hat, die wahrscheinlich schwerwiegender sei. Und ich weiss noch genau, meine erste Frage war sofort, hat er denn etwas am Kopf? Und sie hat dann da gesagt, nein, da weiss man eigentlich nichts Konkretes. Es ist vor allem der Rücken. Und ich denke, dort war für mich eigentlich so am ersten Moment gewesen, zum Glück nicht der Kopf. Wenn ein Querschnitt gelähmt ist, von dem weiss man ja eigentlich viel. Man ist ja viel informiert über alles. Und da habe ich gedacht, gut, es ist schlimm, aber man kann mit dem leben. Hauptsache, am Kopf stimmt alles. Und dann ist es ja darum gegangen, wie komme ich zu meinem Mann. Sie hat gefragt, wo ist er? Und hat gedacht, in der Schweiz. Und sagt sie, ja, zu Frankreich, zu Grenoble. Und wie kommt man dort an am Abend spät sofort? Weil im ersten Moment will man gerade sofort dort sein. Und dann ist vom anderen Kollegen, der dabei war, die Frau, die war gerade arbeitslos gewesen und hat Zeit gehabt und ist dann mit mir am Abend dann dort runtergefahren. Und unsere einjährige Tochter konnte ich dann können beim anderen Kollegen dann lassen, im Moment. Weil ich ja wirklich nicht gewusst habe, wie lange das wird gehen.
Nach der Intensivstation St. Gallen ist er dann in die Rehab Basel gekommen, ins Zentrum für Querschnittgelähmte und Hirnverletzte. Nach 4-5 Wochen im tiefsten Koma ist er noch nicht verwacht, sondern für ein paar Wochen ins sogenannte Wachkoma gekommen. Ein Wachkoma-Patient ist von aussen gesehen in einer Art Dämmerzustand, hat den Tag-Nacht-Rhythmus wieder, ist also zeitweise wach mit offenen Augen. Man kann aber nicht mit ihm reden und er nicht mit einem. Vom Rudi Eberhard im Wachkoma gibt es einen Film, wo man in Basel zu therapeutischen Zwecken gemacht hat. Man sieht ihn dort drin, wie der Lehrer laufen oder Zähne putzen.
Ja, ich konnte zum Beispiel nicht schwätzen und wollte gleich kommunizieren. Und wenn es mich einmal um mich mobilisieren, hat mich in den Rollstuhl hineingesetzt. Und dort habe ich mich auf den Rollstuhltisch geklopft mit der Hand und habe Antwort gegeben. Also es hat eins sind auch von mir. Der Ergotherapeut hat etwas gesagt und ich klopfe viermal drauf. Das war ganz klar meine Antwort gewesen. Und ich habe das Video zuerst mal gesehen und habe nachher zu meinem Therapeuten gesagt, gell Rainer, den Tisch haben wir weggenommen wegen dem Lärmen. Und dann habe ich immer auf den nackten Oberschenkel geklopft. Das ist im Video nie drauf, aber alle Therapeuten haben mir das bestätigen, dass es wirklich so war. Also ich habe das irgendwo noch gewusst, irgendwo ist das gespeichert.
Und der Umstand, dass sie auf diese Art kommuniziert haben, sind sie sich dessen bewusst gewesen, dort mal?
Nein, da bin ich mir nicht bewusst gewesen. Das ist einfach der Prinzip. Wieso habe ich ihm auf den Tisch geklopft und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe Stimmen gehört und wollte mitreden. Und er will, dass ich mich höre, dass ich mich auch da bin und mich auch mitteile. Und das ist mir darum, habe ich auf den Tisch geklopft. Oder? Also, eine Art, hey, ich bin auch da, so in dem Sinn.
Also das Bewusstsein war auf eine Art da gewesen, aber auf eine andere Art, auf einer versteckteren Art noch immer durch.
Ja, es ist nicht, dass ich jetzt bewusst etwas machen konnte. Es ist eine Art, eben im Nachhinein kann ich das eine Art erklären, was warum war, aber dass du gemacht hast, eine Reaktion auf eine Handlung, das habe ich nicht. Nein.
Wie hat er im Wachkoma die Welt wahrgenommen?
Also das weiss ich nicht jetzt im Nachhinein. Nach dem Film habe ich einen Haufen Aha-Erlebnisse gehabt, ist für mich vieles klar geworden. Ich habe zum Beispiel mal, als ich verwache, in der Aufwachphase behauptet, ich musste im Stall raus müssen schlafen. Und nachher ist für mich das klar geworden, und ich konnte selber zum Bett aus, habe ich gesehen, auf dem Acher neben der Klinik hat es genau gleich Traktor gehabt, wenn wir auf dem elterlichen Hof die Eigenen, ich habe dann noch gehört und wurde im Wachkoma schon immer gehört und dann das Bett hat Gitter gehabt, wie Fressgitter im Barren für Kühe und das alles hat das Bild gegeben, darum habe ich im Stall ausgeschlafen, ich könnte den Stall heute noch zeichnen, oder? Also, aber das sind so Rückschlüsse, die ich machen konnte, ich sage, das weiss ich und das weiss ich auch noch. Es sind alles so sogenannte Aha-Erlebnisse, die ich heute noch habe.
Es war schlimm gewesen, weil ich habe so viele Sachen mit der Ivana erlebt, wo sie ja da jährig war, anderthalbjährig. Das heisst, sie hat gelernt laufen, sie hat gelernt reden, sie hat Sachen erlebt und das will man ja mit dem Partner ja teilen. Und es ist einfach nicht gegangen. Und ich habe es aber immer so gemacht, dass wenn ich mit der Ivana dort war oder auch allein, habe ich ihm einfach alles erzählt. Das heisst, den ganzen Tagesablauf, was ich gemacht habe, was ich erlebt habe, wer da war, die ganze Geschichte vom Alltag und hat immer das Gefühl gehabt, er nimmt das irgendwie schon wahr, was ich ihm erzähle. Also In dem Sinne, wenn ich habe zum Beispiel immer meine Hand auf ihm sein Herz gelegt habe und mit der anderen Hand die Hand gehabt. Und es ist schon immer so ein kleiner Händedruck da gewesen, wenn ich dort gewesen bin. Und auch die Herzfrequenzen haben sich immer beruhigt bei ihm. Also das hat man schon gespürt. Ja, schwierig ist einfach, weil wirklich keine Antwort kommt. Also verbale, ja.
Was man heute weiss, das hat man gerade dort nach dem Unfall noch nicht klar gewesen.
Also in Frankreich, gerade wo der Unfall passiert ist, dort war ganz klar die Aussage, er ist sicher querschnittgelähmt. Und mit dem Kopf, da hat man eigentlich nie gross gesagt, das wird schon kommen. Das war so eigentlich die Aussage. Und in St. Gallen dann ist er ja dann langsam ins Wachkommen gehalten. Und dort hat man plötzlich, habe ich plötzlich an einem Tag bemerkt, dass er den rechten Fuß bewegt. Und dann hat man mir da gesagt, nein, das kann nicht sein, er ist ja querschnittgelähmt. Dann habe ich gesagt, also er hat sich ganz sicher auf der rechten Seite bewegt, mein Mann. Und dann hat man dann gemerkt, dass es in dem Fall eine Kopfverletzung muss sein und nicht eine Querschnittlähmung. Und dann hat man die Computertomographie gemacht, die es gibt. Und dort war es eigentlich das erste Mal gewesen, dass ein Arzt wirklich ein bisschen Klartext geredet hat und uns einfach gesagt hat, oder ja, mir und dem Bruder von meinem Mann, dass es möglich ist, dass wenn er nicht aus dem Wachkommen kommt in den nächsten Wochen, zwei, dass er das Leben lang in diesem Zustand wird bleiben. Ja, ich denke, das war eine Aussage, die ich nicht erwartet habe, weil man rechnet immer damit, dass nach dem Koma kommt einfach das Verwachen, oder? Und nicht ein Wachkoma-Zustand, weil ich da auch nicht informiert war über den Zustand. Und dann hat man ja dann schon erfahren, dass es ja Menschen gibt, die wirklich längere Zeit in dem Zustand bleiben, wenn nicht dafür immer. Ja, und dann kommen dann mal schon die ersten Gedanken, wie lange halte ich das aus? Das heisst, wie lange gehe ich tagtäglich zu meinem Mann, wenn er nur in dem Zustand bleibt und eigentlich ja, nie eine Reaktion kommt?
Man weiss gar nicht, was es war, es geht irgendwie auf Twitter und irgendeine Zeit realisiert man, es sind wir ja Töpfelfall vor 3 Monaten und dann ja was und so und dann irgendwann habe ich jetzt mal erfahren, 97, dass die Lady Diana gestorben ist und so und dann sage ich, hey, da ist etwas gelaufen auf dieser Welt, also ich habe wirklich eine Zeit, die mir fehlt, oder? Also, das sind so die bewussten Sachen gewesen, wo ich dann so News erfahren habe, wo ich gewusst habe, die sind vorher noch nicht gewesen, oder? Und die sind jetzt und da habe ich gemerkt, dass ich eine Art ein Loch habe.
Also ein Beispiel, wo ich wirklich gemerkt habe, jetzt nimmt er mich wirklich wahr, er hat eine unheimliche Schwäche für kurze Haare, mein Mann. Und ich habe sie in dieser Zeit Haare wachsen lassen und er hat so mich am Kopf gehabt und hat unseren Kosenamen gesagt und hat gesagt, Coiffeur. Und irgendwie habe ich da in dem Moment wirklich gemerkt, doch, das ist noch mein Mann. Das heisst, er nimmt mich wahr als seine Frau und er nimmt auch eben das Problem mit den langen Haaren, weil er gerne kurze Haare hat. Mal sicher ein wahnsinns Hoffnungsschimmer gewesen, dass er doch im Kopf noch da ist und eigentlich noch alte Sachen wieder kann zurückholen von früher.
Haben Sie auch Angst, dass Ihr Mann Sie vielleicht nicht mehr kennt?
Ja, auf jeden Fall. Also da, über das hat man viel auch geredet mit den Ärzten. Also mit dem habe ich müssen rechnen, dass wenn er verwacht, dass er niemand wird kennen oder das Gedächtnis verloren hat, dass er wirklich nichts mehr weiss von früher. Ja.
Und irgendein ist nach 2-3 Monaten, ist er dann endlich verwacht.
Das war ein riesiger Moment. Also ich denke, für mich ist wirklich das Wichtigste, hauptsächlich im Kopf stimmt vieles, wieder vieles. Also ich hätte wirklich mit Querschnittlähmung mit dem alles können leben, aber einfach so der Gedanke, dass er im Kopf nichts mehr wahrnimmt oder schwerst behindert ist geistig, also das sind schon viele Gedanken, die sehr belastend gewesen sind, also von dem her eine grosse Erleichterung in dem Moment.
Schweizer Radio DRS, Sie hören den Doppelpunkt zum Thema Koma und Wachkoma. Der Rudi Eberhard war fast 1 Jahr lang zu Basel in der Rehabilitation. Etwa 2,5 Monate davon im Koma und Wachkoma und rund 7 Monate in der Nachrehabilitation. Zu Basel im Zentrum für Querschnittgelähmte und Hirnverletzte. Und dort in einer speziellen Wachkoma-Station, der grössten in dieser Art in der Schweiz. Der Chefarzt dort seit 17 Jahren ist der Mark Mäder.
Wenn ein Patient ein Koma hat, wo man nicht aus dem Koma mehr rauskommt, welche Ursache jetzt auch immer, dann bleibt man nicht im komatösen Zustand, sondern geht ins sogenannte Wachkoma über. Wenn man es vielleicht einfach ausdrückt, man kann nicht im Koma bleiben, sondern das Koma hat 3 Scheidewege, entweder Tod, wieder aus dem Koma oder Wachkoma. ist also der Übergang, Koma, ins Wachkoma, in einen dauerhafteren Zustand, muss aber nicht bleiben.
Etwa jeder dritte Wachkoma-Patient wacht auf und hat später eine relativ gute Lebensqualität. Ein Drittel wacht auf, bleibt aber schwerst behindert. Und ein Drittel bleibt ohne Bewusstsein. Ins Koma kommt man unter anderem durch eine Hirnverletzung, Infektionen vom Hirn, durch Hirnblutungen, Schlaganfälle, Vergiftung durch Drogen, Alkohol oder Medikamente oder durch zu viel oder zu wenig Zucker, sagt der Mark Mäder.
Es ist im Prinzip einfach eine Situation, wo der Körper so malträtiert wird, sage ich mal, dass das Hirn nur noch Grundfunktionen übernimmt. Das Wichtigste ist Ursache vom Koma und Behandlung. Das führt beim hirnverletzten Patient recht häufig zu einer Operation, weil es im Hirn blutet und das Blut muss raus. Und dann muss das operiert werden. Das ist der erste Schritt. Das heisst, man versucht dem Hirn möglichst gute Bedingungen zur Erholung zu verschaffen. Wenn man nachher das alles gemacht hat und es nützt nichts, und wie gesagt, der Patient stirbt nicht und kommt auch nicht aus dem Koma, dann haben wir die Situation vom Wachkoma. Da rutscht jemand ins, sagen wir mal, überrutschen ins Wachkoma, braucht dann eine Kennermaschine mehr. Aber ist in einer Situation, in der er nicht kann, also wo er bewusstlos, sogenannt bewusstlos ist, wir sagen dem anders. Und das ist natürlich die grosse Frage, oh jetzt. Medizin hat ihre Arbeit eigentlich gemacht. Ja, was machen wir denn jetzt mit so einem Menschen? Muss man ihn einfach liegen lassen? Was sollen wir anstellen? Und das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil es noch keinen internationalen Konsens gibt, wie man das vorgehen sollte.
In der Reha Basel hat es Platz für 14 Wachkoma-Patienten.
Der Patient im Wachkoma hat gegenüber einem komatösen Patienten am Anfang hat er die Augen offen. Darum heisst es Wachkoma, hat die Augen offen, hat die Augen zu, hat einen Schlafrhythmus, einen Schlaf-Wach-Rhythmus. Aber es ist immer noch die Situation vom Ansprechen und der Patient gibt uns keine Antwort. Oder gibt uns keine normale Antwort.
Weiss man, ob und wie ein Wachkoma-Patient die Welt wahrnimmt?
In den letzten Jahren hat sich doch einiges ergeben. Ein Beispiel ist natürlich, wir versuchen, den Patienten, der aus dem Wachkoma kommt, zu befragen. Wie war denn die Welt überhaupt gewesen? Wir lassen sie malen und wir haben also sehr schöne Bilder, eigentlich, die gemalt werden von dieser Zeit. Die Malerei ist zum häufig Wasser. Es muss irgendetwas sein, das einem so wie in einem Meer, Fluss, innen lassen sein. Man muss sich irgendwie aufgehoben sein. Wenn sie sich zeichnen als Person, ist es eine Art bizarre Person. Zum Beispiel mit sehr viel Kopf und relativ wenig Extremität, also Arm und Bein. Es ist eine Form, die nicht dem entspricht, wie wir unser Körpergefühl haben. Sodass man muss annehmen, dass sie eine andere Körperempfindung haben. Aber es ist durchaus eine Körperlichkeit da.
Trotzdem, die Medizin kann keine sichere Auskunft darüber geben, welche Wahrnehmungen ein Patient im Koma oder Wachkoma hat, was er eventuell erlebt oder wie er empfindet. Für die Ärzte, Pflegepersonal und Angehörige gilt es darum, alles zu interpretieren.
Das ist eben etwas Interessantes. Beim Wachkoma sagt dir, der Patient tut einem nicht fixieren, er nimmt einem nicht wahr, ein bisschen einfach ausgedrückt. Er nimmt die Aussenwelt nicht wahr und gibt von sich nichts gegen aussen raus. Und jetzt, wenn ihr natürlich anfängt, euch anzuschauen, fixieren, oder wenn er anfängt, den Kopf nach links oder nach rechts zu drehen, wenn dort Lärm entsteht, dann heisst es ja übersetzt, jetzt hat er etwas wahrgenommen. Das sind immer nur ganz, ganz kurze Momente. Aber wenn das anfängt auffallen, und das fällt vor allem den Angehörigen als erstes auf, dann heisst es, das ist nicht mehr einfach Wachkommen. Das heisst, der kleinste Moment lädt uns einen neuen Zustand. Wir haben ja auch in den Ende 90er Jahren einen neuen Begriff gebildet wegen dem. Das ist der Minimal Conscious State, also der Minimalbewusstseinszustand, weil man muss annehmen, dass ist mit Wachkommen jetzt nicht mehr abdeckt. Da hat es Flicker, sagt also Flicker, so Momente von Bewusstsein drin. Einfach ein Zeichen, es passiert etwas, ist etwas in Bewegung. Aber wie weit das geht, ob jemand dort tot bleibt stecken, ob er sich erholt, wie weit er sich erholt, das ist nach wie vor ein unklares Gebiet für uns.
Diese minimalen Bewusstseinsmomente sind also ins Wachkoma sozusagen eingestreut. Moment, vielleicht Sekunden, wo jemand voll da ist.
Man kann mit dem Patienten im MCS kommunizieren. Man muss dort einfach den richtigen Moment verwünschen. Und den richtigen Moment verwünschen heisst, man muss viel dort sein. Man muss die Präsenz haben. Und in der heutigen Zeit, wo immer die Menschenpräsenz das Schwierige ist, ist es auch schwierig, wie man das machen soll. Aber es ist klar, nur so kann man jemanden auch motivieren und stimulieren.
Zeit ist Geld, sagt man zwar. Aber Zeit haben ist gerade hier Gold wert.
Das ist etwas vom Wichtigsten von den Aufgaben auch. Dass was auch mit einem Wachkoma-Patienten geschieht, dass es sicher nicht Schmerzen haben sollte. Wir merken, wenn er Schmerz hat, normalerweise durch seine vegetative Antwort. Das heisst, er tut uns schon sagen, was er meint und spürt durch Antworten wie: Ich schwitze, ich habe einen hohen Blutdruck, ich habe einen schnellen Herzschlag. Es ist mir offenbar nicht wohl. Das sind Zeichen von, etwas stimmt nicht. Und an uns ist es, dort zu übersetzen, was könnte das sein. Manchmal ist es nur, dass er 2 Stunden lang so gelegen ist und man muss umlagern und das Schwitzen geht weg, der Blutdruck normalisiert sich, die Herzfrequenz normalisiert sich und dann weiss man, er ist offenbar nicht gut gelegen und es ist ihm nicht wohl gewesen. Eine von unseren Schwierigkeiten ist natürlich das Deuten von diesen Situationen. Man kann aus seiner vegetativen Reaktion, wie eben Blutdruck, Schwitzen, Puls, kann man sagen, er drückt jetzt etwas aus, aber was? Das kann Schmerz sein, es kann auch mal eben ein Traum sein. Das kann auch sein, dass er Freude hat. Kann man auch so ausdrücken, zum Beispiel die Frau gekommen ist, und das heisst, dass er reagiert. Was wichtig ist bei uns da drinnen, ist, er reagiert offenbar. Und das würde in der primären Definition von Koma eben widersprechen, wo heisst, er nimmt aussen nicht wahr.
Das ist eine Art Kommunikation auf der vegetativen Ebene.
Wir gehen davon aus, dass ein Mensch im Wachkoma zuerst einmal muss wissen, wo er ist. Also das ganze Thema Bewusstsein heisst wahrscheinlich am meisten, ich muss mir selber bewusst sein. Und das heisst aber, ich muss auch bewusst sein, dass außerhalb von mir etwas anderes ist. Sonst kann man sich ja nicht auf sich besinnen. Und darum ist eine von unseren wichtigsten Aufgaben, wie helfe ich dem Patienten, dass er in dem Weg von sich wieder bewusst werden, wer er ist? Wie könnten wir da Hilfestellung bieten?
Und genau diese Hilfe leistet mir in der Reha Basel. Lass
Tschüss sagen.
Ja.
So gut.
Ah,
schön. Ah, schön. Das ist ein Dünnchen.
Es war einer der speziellen Momente im August in der Reha zu Basel. Eine Patientin kann nämlich nach ein paar Monaten wieder gehen. Und gerade noch jemand anderes ist auch gerade da. Eine ehemalige Patientin, die einfach auf Besuch kommt. Sie ist im Rollstuhl und sie redet nur mit Mühe. Die andere Patientin, die an diesem Tag entlassen wird, hat vor einem Jahr einen schweren Unfall gehabt. Richtig reden kann sie bis heute noch nicht. Sie drückt sich mit einem lauten Möhnen aus.
Hallo.
und haben das super hergekriegt. Ganz super.
Die Leiterin der Wachkommastation ist Edith Peterhans.
Die Wachkommastation ist so angelegt auf einer Linie, weil es ist ja speziell, die Menschen, die können alle nicht selber rufen, die sind angewiesen auf uns. Was auch speziell ist, was sie werden sehen, die Türen sind offen zu allen Zimmern, wenn wir nicht in den Zimmern sind, weil wir sind darauf angewiesen auf unser Gehör. Also wir müssen hören, wenn jemand zum Beispiel nicht mehr gut schnauft oder wenn er muss der Schleim abgesucht werden, dann hören wir das. Also wir sind sehr angewiesen auf unser Ohr. Und darum ist es auch entlang vom Gang angelegt. Also es ist so, dass wir insgesamt im Moment 10 Patientinnen und Patienten haben. Es ist angelegt für 14, aber im Moment betreuen wir 10 Menschen. Wir haben alles Zweierzimmer. Ich zeige einfach mal so ein Zimmer, wie es aufgebaut ist. Also es ist sehr grosszügig aufgebaut. Auf beiden Seiten hat es jeweils einen Patient, weil wir brauchen sehr viel Material. Also wir tun die Menschen, weil sie können sich ja nicht selber drehen. Und sie sind von der Wahrnehmung, also ihrem Körper selber, da spüren sie wenig. Und darum müssen wir ihnen die Information geben, wo liege ich, wie liege ich. Und das machen wir mit Spreuerküssen. Also es kann sein, dass so ein Mensch bis 10 Küsse im Bett hat. Dass man eigentlich den Körper nachformt, entweder auf der Seite oder auf dem Rücken, so dass er die Chance hat, sich zu spüren. Weil er sich ja selber nicht mehr dreht, uns ja ganz, ganz viel mal in der Nacht. Und das könnte zum Beispiel nicht, die Menschen. Es hat einen grossen Balkon, das ist auch so konzipiert, dass wir die Menschen mit dem Bett rausfahren können, also dass sie wirklich auch die Jahreszeiten erkennen, das ist uns auch ganz wichtig, weil das Leben von diesen Menschen spielt vorwiegend halt in diesem Zimmer statt, weil es findet Therapien statt hier im Zimmer, weil es viele Therapien so sind, dass sie im Bett oder im Bett und im Lauf einer Therapiesequenz aufgenommen werden oder dass man ganz spezielle Lagerungen macht, auf den Bauch dreht oder so Sachen.
Jetzt sind wir hier im Zimmer mit 2 Menschen.
Da innen ist jetzt noch
jemand. Jemand, ja.
Sie ist jetzt erst gerade gekommen. Sie war vorher auf der Überwachungsstation. Ja.
Das ist ein Mensch, eine Frau, die jetzt im sogenannten Wachkoma ist. Mhm.
Genau.
Also sie schaut mich jetzt an, habe ich das Gefühl. Bin ich ganz sicher.
Mhm. Ja.
Ich würde jetzt, so wie sie mich jetzt anschaut, würde ich jetzt eigentlich auf sie zugehen und ihre Grüezi sagen, mhm. Aber das bringt gar nichts. Oder wie
das bringt sicher etwas, weil es ist so, sie schaut einem an, das stimmt, das ist typisch für Menschen im Wachkoma. Und was dann aber ist, wenn man jetzt auf ihn zugeht, man kann nicht die Reaktion, die man erwartet, die ist, dass sie sagt, grüezi Herr. Und das würde nicht passieren. Aber es kann sein, dass sie sich mit der Atmung verändert oder wir versuchen, das einen Code herauszufinden, weil sie kann sich ja nicht bewegen. Das heisst, wir versuchen mit den Augen, dass wir sagen, okay, wenn ich eine Frage stelle mit Ja oder Nein, dass sie, wenn sie Ja ist, zum Beispiel die Augen zumacht. Und das bedeutet ja. Also versuchen wir, mit diesen Menschen wieder anfangen zu kommunizieren. Weil das Reden ist etwas, das sehr oft erst später kommt wieder.
Aber es kann lange dauern, bis es überhaupt möglich ist. Und sei es nur mit einem Code, wie die Augen schliessen, gleich ja zu kommunizieren.
Es kann lange dauern und das ist der Prozess vom Wacherwerden. Also von einem Menschen im Wachkoma, wirklich, der kann das noch nicht. Sobald er das kann, oder das heisst nicht, dass er es immer muss können, aber wenn wir verschiedene Menschen sagen, doch, ich habe das auch schon gesehen und für mich ist das wirklich adäquat gewesen, dann ist er eine Stufe weiter. Dann ist es im Minimal Conscious State.
Kommunizieren ist schwierig, aber man macht es trotzdem. Oder ihr schreckt?
Also wir begrüßen die Menschen auch. Und zwar einfach so, dass wir sie berühren, dass wir sie ansprechen, dass wir uns vorstellen, am Morgen zum Beispiel, wer es da ist für den heutigen Tag. und dass man auch das alles in einem Rhythmus macht, wo man ihm die Chance lässt. Und wenn es jetzt nur ist, dass er verwacht und tief durchschnauft oder dass er die Augen aufmacht oder dass sich die Spannung im Körper verändert, das sind für uns Zeichen, es ist angekommen. Er merkt, es ist jemand da, der will etwas von mir.
Im Zimmer liegt ein Mann in mittlerem Alter im Bett und schläft. Edith Peterhans grüßt ihn mit Namen, berührt ihn am Arm und dann stellt sie sich vor.
Frau Peterhans, ich habe kalte Hände, gell? Ich komme da schnell stören. Es ist jemand da vom Radio, der mich ein bisschen fragt, was denn das ist, was wir hier machen. Ich glaube, sie mögen nicht aufwachen jetzt. Ha? Mögen sie mal die Augen aufmachen? Glaube es nicht. Wenn ich jetzt etwas würde machen im Sinn von, wenn ich jetzt müsste ihn drehen, dann würde ich jetzt einfach ganz langsam weiterfahren. Einfach damit er die Chance hat, in Ruhe wach zu werden und auch zu merken, was die denn da macht und will von mir. Aber jetzt ist halt wirklich, weil gerade Mittag ist, er bekommt seine Nahrung.
Also über eine Sonde und erst Mittag über.
Ja. Dann gehe ich jetzt wieder, ha? Lass ihn weiter schlafen. Wieder schauen.
Weil der Mann noch nicht selber wieder schlucken kann, kommt das Essen über den Magensonden über. Und schnaufen tut er über eine Kanüle, nicht über die Nase. Damit verkümmern die Muskeln im Gesicht, Halsbereich. Und darum ist eine Therapie die, wo das wieder anbringt. Und dass sich der Patient wieder spürt. Und dann gibt es da in Basel noch zwei weitere Therapien.
Also es ist das BOBAT-Konzept, das von der Physiotherapie ist, ein therapeutisches Konzept. Dort geht es darum, auch wieder das Ungleichgewicht von den Spannungen im Körper, dass man das reguliert und wieder versucht, von der Anbahnung vom normalen Laufen. Ist immer im Hinterkopf. Also das wieder, dass es vom Laufen, vom Gehen, das ist der Hintergrund. Bei uns ist das vor allem sind es dann Lagerungen, wo dann entsprechend oder Mobilisationen so. Plus aber auch zum Beispiel stehen. Wir stehen mit diesen Leuten, zwar mit Hilfsmitteln, mit einem Gerät, wo sie aufstehen und mit zwei Therapeuten. Also das ist eine anstrengende Arbeit. Aber die Idee ist auch, der Mensch ist gemacht, zum aufrecht stehen. Und darum muss er das Gefühl, das Gewicht, sein Eigengewicht, das hat er ja wochenlang nicht mehr gespürt. Darum machen wir das, auch wenn er das überhaupt noch nicht kann allein. Und man versucht einfach auch zu verhindern, dass die Verkrampfungen so stark sind, dass man sie nicht mehr lösen kann. Also vor allem, wir haben wir Probleme mit den Armen, also dass einfach die Arme nicht mehr recht strecken kann, dass man die Beine nicht mehr ganz strecken kann, dass sie nur so in einem angezogenen Muster sind. Oder zum Beispiel, dass sie die Füsse spitzfüsse, dass die Menschen, weil sie ja nicht mehr den Kontakt regelmässig haben mit dem Boden, stehen, dass die Füsse ganz wie ein Spitzfuß dann wird.
Also weil die Zähne sich verkürzen?
Die Muskeln, die unterschiedlich ziehen, was nachher auch kann führen zu einer Sehnenverkürzung. Ja. Und das versucht man zu vermeiden mit dem Aufstehen, mit dem Lagern.
Und die dritte Therapie ist das sogenannte Affolterkonzept.
Also das Affolterkonzept, wie es bei uns ist, ist es so, dass wir versuchen, mit diesen Menschen wieder, dass sie Hypothesen bilden können, sagen wir dem. Also wenn wir am Morgen Zähne putzen, dann wissen wir instinktiv die Abläufe, damit es nachher funktioniert. Der Einzige sind ja ganz viele Schritte, bis man endlich dann Zahnbürsten auf dem Bürsteli hat und bis man dann weiss, okay, wo habe ich an und wo höre ich auf. Das sind so von der Idee her, dass wir so einfache Situationen aus dem Alltag versuchen, mit diesen Menschen wieder so zu machen, dass sie die Hypothese können bilden können und sagen, aha, Zahnputzen, das bedeutet vielleicht, aha, ist morgen oder aha, ich tue nachher essen oder so. Das ist die Idee von diesem Konzept. Und für da, damit man die Wahrnehmung, dass man das spüren kann, sagt man, braucht es auch ganz viel Information. Wo wir uns, wenn wir gesund sind, die holen wir uns. Wir geben ihnen so viel Stabilität, damit sie nachher eine Handlung ausführen können. Und das müssen wir halt künstlich machen, im Sinn von mit den Küssen, wo ich vorher erzählt habe, dass wir wirklich den Körper so nah formen, dass er merkt, aha, jetzt sitze ich gut, ich kann also loslassen, damit ich den Arm führen kann. Das sind so Grundideen von diesem Konzept. Das Ziel ist einfach, dass die Menschen da die Chance bekommen, das Beste rauszuholen, was wir heute wissen. Das heisst, das Beste kann nicht, für uns kann es nicht sein, Gesundheit wie vorher. Das wäre das Grösste, was wir uns alle würden wünschen. Aber aufgrund von den Verletzungen, die sind, ist das sehr oft einfach ganz unwahrscheinlich. Das Beste heisst für uns, dass der Mensch in einem Zustand ist, wo er so viel wie möglich ist, kann partizipieren am Leben wieder. Für mich ist das Ziel nicht erreichen, dass man ihm die Chance nicht gibt. Das wäre es nicht erreichen.
Die Frau, die an diesem Tag entlassen wird, kann nicht mehr gleich viel wie vor ihrem Unfall, kann zum Beispiel noch nicht wieder reden. Wie weit, dass sie jemals wieder kommt, ist unbekannt. Schweizer Radio DRS, sie hören den Doppelpunkt über Koma und hirnverletzte Menschen. Wir haben bis jetzt in dieser Sendung von Wachkoma und Koma geredet, von Rehabilitation und möglichen Zielen. Eine der wichtigsten Gründe für ein Koma, wir haben es gehört, ist die Hirnverletzung. Durch einen Unfall, durch eine Hirnblutung, durch einen Schlaganfall. Wie ist es denn nach einer Hirnverletzung? Die meisten wachen ganz aus dem Koma auf. Und wie lebt man nachher? Es ist nicht mehr wie voran, sagen Betroffene und Angehörige. Der Rudi Eberhardt hat Glück gehabt. Aufs Ganze gesehen ist er fast wieder beim Stand von früher. Die meisten anderen haben weniger Glück. Sie können kaum noch reden oder auch gar nicht mehr, sind geistig nicht mehr ganz da oder sie sind auf lebenslange Pflege angewiesen. Und im Extremfall bleiben sie jahrelang in einem Teilwachkoma. Auf jeden Fall müssen sie alle ihr Leben neu erfinden, weil es ändert total. Für den Rudi Eberhardt war es vor allem am Anfang auch schwer. Wie ein kleines Kind hat er alles wieder lernen. Reden, Mimik, Essen, Laufen, Schlucken und so weiter. In seinem Beruf Kantonspolizist hat er nicht mehr zurück. Dafür hat er eine Ausbildung als technischer Kaufmann gemacht. Heute hat er eine Teilzeitstelle bei Fragile Suisse. Fragile Suisse ist die schweizerische gemeinnützige Vereinigung, die sich gemeinsam mit Betroffenen für Menschen mit Hirnverletzung und ihren Angehörigen einsetzt. Auch wenn vieles wieder wie früher ist, geht nicht mehr ganz alles beim Rudi Eberhardt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, also ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich habe im Jodelclub gesungen und ich kann nicht mehr singen, weil die Stimmbänder sind auch gelähmt waren und die Lungen fliegen. Also am Anfang keinen Ballon aufblasen in der Klinik und in dem sind zu wenig Luft, um die Schwingung wieder hinzubringen, um einen Kopfstimm singen. Im Jodelgesang ist das relativ wichtig. Und irgendwann vielleicht singe ich wieder einmal. Also das ist eben die Hoffnung gestirbt. Das letzte Moment ist einfach nicht mehr möglich. Also ich bin durch die Hirnverletzung linksseitig gelähmt gsi und da sind einfach die feinmotorischen Störungen, habe ich jetzt auf der linken Seite. Also ich habe zum Beispiel, und das Gangbild ist nicht mehr schön harmonisch, also ich habe Mühe mit, ich kann nicht mehr joggen zum Beispiel, ich kann wohl laufen, aber nicht joggen, ich kann zum Beispiel nicht mehr Schreibmaschine schreiben und oder auf die linke Seite ist von der Feinmotorik her sehr beeinträchtigt. Und, aber ich kann auch jetzt, ich gehe regelmäßig aufs Laufen, ins medizinisch-therapeutische Training und irgendwann gehe ich wieder mal in St. Gallen Stadtlauf. Das ist mein Ziel. Oder?
Und, so sagt er, wenn er sich vorstelle, was alles hätte können sein, dann gehe ich es ihm heute gut bis sehr gut. Und neu mit durch, sogar fast besser.
Die schlimmste Zeit habe ich erlebt, bis ich akzeptieren konnte, dass ich nicht mehr als Dorfpolizist arbeiten kann. Und seit ich das loslassen konnte, geht es mir viel besser. Seit ich entdecken konnte, was ich heute alles Neues habe und alles, dass ich das Alte loslassen konnte, seitdem geht es mir viel besser. Es ist in dem Sinne für alle Außenstehenden nicht nachvollziehbar, dass man sagen kann, ein besseres Leben. Aber wenn ich den Leuten sage, mein grösster Luxus heute ist Zeit. Zeit für mich, für die Kinder, für die Familie. Und er hat heute noch Zeit und das ist die Lebensqualität schlussendlich. Darum muss ich auch sagen, also meine Lebensqualität hat nach materieller Stampfung vielleicht gelitten, aber wenn ich alles in allem sagen, ich habe mich einen Fortschritt gemacht.
Von seinen Freunden und Bekannten sei fast niemand abgesprungen. Dass er in den Augen der Gesellschaft eine Art sozialen Abstieg gemacht hat, habe er da und dort gemerkt, weil man ihn plötzlich geduzt hat. Gehen wir nochmal zurück zu der Rehabilitation. Wenn Patienten nach einem Jahr immer noch nicht aus dem Wachkoma sind, was passiert denn? Wohin kommen die Leute?
Die Nachfolgeinstitutionen sind sehr schwierig zu finden, wo wir denken, da kann ich mit gutem Gewissen jemanden hingehen. Weil wir haben einen hohen Aufwand und haben aber auch den Schlüssel dazu. Und das kann sich die Nachfolgeinstitute sehr oft einfach nicht leisten. Es ist einfach ein höherer Aufwand, es ist ein höheres Fachwissen, das da sein muss. Und das macht es natürlich schwierig, jemanden abzugeben. Aber es ist so, dass auch sehr viel Engagement auch da ist, um diesen Menschen gerecht zu werden, halt in dem Rahmen, den sie haben. Das ist klar.
Der Patient, der im Wachkoma bleibt, ist in der Selten, das wissen wir heute. Dass eigentlich die meisten Menschen, wenn sie im Wachkoma sind, auch überleben, minimal reagieren, können reagieren. Darum auch unser Bestreben, diesen Menschen dann auch noch wieder weiterzuhelfen, dass man kann sagen kann, wenn sie jetzt 10 Sekunden alle 3 Stunden aus dem Wachkoma raus sind, müssen wir doch schauen, wie kann man sie unterstützen, dass das weitergeht. Und dann kann man natürlich auch in diesem Stadium drinnen bleiben, bis zum Lebensende. Man kann sich aber auch weiter und weiter und weiter erholen.
Also aus medizinischer Sicht gibt man nicht auf. Unsichere Prognosen und je nach Standpunkt nur ein kleiner Erfolg bei grossem Aufwand in der Reha, da gibt es schon auch die Diskussion, welchen Aufwand noch darf sein. Spardruck von den Politikern da und langwierige Rehabilitationen dort.
Grenzen sollte eigentlich nicht die Zeit Monat sein, sondern Grenzen sollte sein dort, wo wir sagen, es ist ein Plateau erreicht, wo die intensive Rehabilitation braucht. Und jetzt geht er ein Stück weiter und kommt vielleicht wieder, wenn man sieht, es ist wieder ein Schritt vorwärts gegangen. Aber oft ist die Grenze halt wirklich bei den Kosten. Dort ist es sehr unterschiedlich, wie halt wir Kostengutsprachen bekommen. Also wir tun natürlich schon, aber die Ziele, die ich vorher erklärt habe, mit denen arbeiten wir, mit denen gehen wir ja auch zu der Kasse und sagen, das wollen wir und das denken wir, können wir erreichen, darum brauchen wir die Zeit. Und das geht halt nicht in den Wochenrhythmus, sondern das geht im Monatsrhythmus.
Und da werden Sie gehört?
Wir werden oft gehört, es wird immer wieder schwierig. Das ist schon so.
Ist eine Hirnverletzung durch einen Unfall passiert, dann ist es bei der Krankenkasse einfacher. Schwieriger ist es, wenn es wegen einer Krankheit ist. Die Datenlage, die Erfahrung und das Wissen bei Hirnverletzung sind heute aber immer klarer.
Ja, also es ist eine extrem aufwendige Rehabilitation natürlich, aber man kann vieles wiederholen. Also in Zahlen aus, da geht es darum, den volkswirtschaftlichen Schaden von jedem Schicksal in möglichst klein zu behalten. Und wir haben es jetzt auch geschafft, ich bin wieder in Teilzeit, wieder in der Arbeitswelt zurück und dadurch haben wir natürlich den Schaden können begrenzen und wenn ich das Leben lang im Pflegefall bleiben. Oder? Vor 30 Jahren oder 40 wäre ich vielleicht in eine psychiatrische Klinik kommen, vergessen. Heute weiss man, dass das Hirn alles wieder lernen kann, wenn man es Anreize schaffen und dass es Inputs gibt im Hirn, kann es wieder lernen.
Von außen hat man manchmal das Gefühl, Koma-Patienten leiden.
Ich sage darum, wo mal eine Geschichte ist mit Leuten, die ein Jahr lang wachgekommen sind, ob die sterben oder nicht. Da muss ich auch sagen, ich habe absolut keine negative Erinnerungen an das Wachkommen. Für mich war das nicht eine schlimme Welt gewesen, keine schlimme Zeit gewesen. Ich weiss es ganz einfach nicht. Und das ist, ich denke, dass wenn du das darauf projizieren, man sagt, die leiden, die haben nicht gelitten, absolut nicht gelitten. Oder?
Die idealste Situation, aber auch die schwierigste und gleichzeitig belastendste Situation ist natürlich, wenn der Patient heim könnte. Es gibt immer wieder Familien, die diese Menschen heimnehmen. Damit haben sie eine optimale Möglichkeit, natürlich ständig stimuliert zu werden durch die eigenen Leute. Das ist aber eine sehr, sehr grosse Belastung natürlich für so eine Familie. Nachher bleibt leider heute nicht, manchmal nicht viel anders als Pflegeheim. Dort ist das Problem, wie kann man trotzdem weiter stimulieren? Weil das Minimale, was wir eigentlich fordern würden, ist, dass so ein Mensch eigentlich nicht schlechter werden muss, weil er einfach überhaupt nicht mehr das überkommt, was er mindestens in dem innen hält, wo er ist. Ich möchte aber nicht unterschlagen, dass wir natürlich da auch in der Problematik innen sind. Was möchte der Mensch, der da ist, eigentlich selber? Das sind die grossen und schwierigsten Fragen, auch wenn es Komplikationen gibt. Wie möchte jetzt der Mensch, dass wir ihn behandeln? Möchte er, dass wir ihn lassen sterben? Was möchte der Mensch haben? Das sind die schwierigen Fragen, die uns natürlich auch in ein Pflegeheim oder auch in die Familie begleiten.
Es kann durchaus sein, dass ein 20-jähriger Mensch in ein Pflegeheim kommt, das lauter alte Menschen hat. Es gibt ein Recht auf Leben und auf eine Rehabilitation. Es gibt aber auch ein Recht auf Sterben. Und irgendwo zwischen ihnen sind die Patienten.
Das ist unser grosses Dilemma. Das nicht wissen, was so ein Mensch möchte. Ich denke mir, unsere Zuhörer würden wahrscheinlich einige jetzt sagen, ums Himmels willen, will ich gar nicht, ich will so gar nicht leben. Und das ist die Schwierigkeit. Wie könnten wir trotzdem möglichst klar sagen, was der Mensch möchte? Was man sicher am Anfang von der Rehabilitation am ehesten noch postulieren kann, ist, dass wahrscheinlich der Mensch würde mitmachen, wenn man würde eine Art Moratorium mit ihm machen und sagen, wir verstehen, dass ihr nicht möchtet so leben. Die Chance, dass es aber besser wird, ist da. Dann würden wir doch sagen, schauen wir doch einmal 3 Monate zu.
Was macht es denn für einen Sinn, einen schwer hirnverletzten Mensch darauf hinzubringen, dass er wieder verwacht, wenn man ja dann vielleicht muss annehmen, mit einem höheren Prozentsatz Wahrscheinlichkeit, dass so jemand dann vollständig gelähmt ist, nicht kann sich selber ernähren, was weiß ich, also wirklich einen minimalen Lebensqualitätsstandard hat?
Das ist die Schwierigkeit, das Dilemma, das wir vorher bereits angesprochen haben. Es ist eine Erfahrung. Erfahrung zum Beispiel beim Höchstquerschnittgelähmten, wo 24 Stunden beatmet wird, wo noch gerade knapp der Kopf kann drehen, dass die häufig, nicht immer, aber häufig eine recht hohe Lebensqualität für sich beanspruchen. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit oder auch die Überlegung, auch wenn das Leben nicht mehr die ganze Breite von Möglichkeiten gibt, dass in diesem Lebensentwurf von dem jetzigen Patienten möglicherweise die Auseinandersetzung und möglichst alles nutzen, was er kann, durchaus drinnen ist.
Also, lasst doch den ums Himmel sterben oder so möchte ich nicht leben, ist Einsicht, und wenn man selber betroffen ist, könnte das ganz eine andere Sicht geben. Muss nicht, aber könnte.
Das ist richtig. Und was uns natürlich am liebsten wäre, wenn wir den Patienten so weit könnten begleiten, dass er uns dann sagen kann, hört auf, ich will nicht mehr. Oder doch macht und helft mir so weit, dass ich kommen kann. Ich will das unbedingt ergreifen. Das ist das, was uns auch immer wieder gelingt.
Wenn jetzt die Angehörigen sagen, lasst den sterben, und sie sagen, aus medizinischer Sicht würden wir eigentlich das jetzt noch nicht wollen, wer hat da stärkere Recht?
Die Frage ist so nicht einfach zu beantworten. Der Patient hat das Recht, über sein Leben zu bestimmen. Und es ist so, wir sind dem Patienten verpflichtet. Die Angehörigen selbstverständlich auch. Es ist uns bis jetzt noch immer gelungen, einen gemeinsamen Konsens zu erarbeiten. Also man kann sagen, dir und mir selber denken, dort stehen wir. Und wenn man alles zusammen nimmt, würden wir als Beispiel die nächste Lungenentzündung nicht behandeln. Auch im Sinn, wenn er so viel Lebensenergie hat und will, wird er die Lungenentzündung überstehen. Wenn er aber die Chance für sich sieht, weil er sterben will, wird er sterben.
Wenn es so ist, dass ein Mensch auch im Koma oder Wachkoma auf die Umwelt reagiert und wenn man davon ausgeht, dass auch ein wie auch immer eingeschränktes Leben ein Leben ist, das der Betroffene leben will, dann muss man folgerichtig alles unternehmen, dass für diese Menschen alles, was zur Unterstützung und Förderung dient, da wird.
Und wir haben zu wenig Auseinandersetzung, was unsere Gesellschaft denkt und möchte, einsetzt, die Sorgfalt schwersten Behinderungen gegenüber. Diese Auseinandersetzung muss geführt werden, weil das führt nachher zu den Plätzen und zum Wie die Plätze müssen sein.
Komma zwischen da und dort. Das war der Doppelpunkt von Jürg Oeninger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.